meine Sozialisation war immer mehr Stephen King, viel mehr Stephen King als Thomas Mann. In meiner Kindheit, Jugend habe ich nur Stephen King gelesen. Ich habe das ganze Werk verschlungen. Und der Horror ist mir sehr nah. Das ist mein Thema. Es gibt vieles in diesem neuen Roman, wo ich auch nicht weiß, was das bedeutet oder wie es genau zu verstehen ist. Ich stelle mir da selbst Rätsel und will auf diese Weise eben so ein bisschen Nicht-Verstehen in die Welt bringen. Das ist, glaube ich, auch nicht falsch. Das Nicht-Verstehen muss auch wachsen, auch als Demutsgeste. Was weiß man schon?
Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Mein Name ist Klaus Rath hier. Mir gegenüber sitzt Judith Griedel. Judith, wir erwarten einen sehr netten Gast. Wir haben immer nette Gäste eigentlich, oder? Aber diesmal ist es Timon Karl-Leiter, der mit seinem Roman Heilung gerade in den Feuilletons komplett abräumt. Und ja, bei uns auch eigentlich, oder?
Bei uns hoffe ich, dass er uns nicht abräumt, sondern uns einfach coole Geschichten erzählt. Denn ich habe seinen Roman sehr, sehr gern gelesen. Und man sagt ja auch, es spielt in einer Bergklinik und man sagt, das ist die schönste Bergklinik der Literatur seit dem Zauberberg. Und über diesen Vergleich will ich gern mit ihm reden, denn ich finde, der passt gar nicht.
Ja, aber trotzdem ist es natürlich nett, mit Thomas Mann verglichen zu werden. Da kann man sich erstmal nicht beschweren, aber das werden wir gleich herausfinden. Es geht noch auch um seinen vorigen Roman, die Geschichte eines einfachen Mannes, wo er ein bisschen seine von Helmut Kohl geprägte Jugendzeit verarbeitet hat. Und dann sind wir mal gespannt. So, jetzt sind wir wieder in der schnuckeligen Küche von der Judith.
Im Berliner Zimmer.
Genau, in dem echten Berliner Zimmer.
Es ist kein Zufall.
Wir haben ein kleines Gastgeschenk.
Achso, ich habe es schon gesehen gerade. Er fragte mich, was es ist.
Und zwar, da wir in einem Podcast sind, musst du das jetzt auspacken. Ich habe diesmal.
Wie, die anderen sehen das jetzt nicht, oder wie? Nur wir? Krass.
Das ist so beim Podcast.
Ah, okay, alles klar.
Und ich habe eine geräuscharme
Verpackung.
Warenfolie.
Was dir nicht immer gelungen ist in der Historie dieses Podcasts, wenn ich das nochmal.
Was mir auch nicht gelungen ist, als ich Timon das erste Mal getroffen habe, das war an einer großen Party.
Ach, ihr kennt euch? Ah, das ist interessant.
Ja, wir kennen uns sehr gut. Mhm. Da habe ich ihm eine ganz verschrubbelte, fettige Visitenkarte von uns gegeben. Weil, wie das so ist, wenn du viele Visitenkarten im Portemonnaie hast, dann werden die halt mit der Zeit so ätzend. Und jetzt habe ich extra eine neue.
Eine riesen Visitenkarte, ach so, obendrauf zum Verzieren des Geschenks.
Ach, das ist das Geschenk jetzt, die Visitenkarte?
Das ist jetzt unser Geschenk. Ach so. Jetzt musst du kommentieren.
Ich mache auf, ja, ich hatte die Visitenkarte aber auch am nächsten Tag so extrem verknittert gefunden in meiner Jackentasche des Jacketts.
Ich habe schon mal dem anders gegeben und der hat sie mir zurückgegeben.
Mhm. Jetzt lässt sich das zerreißen oder muss ich da jetzt
wahrscheinlich, die Bienenwabe entblößen? Ja, ich denke, das sieht nach einer Papierverpackung aus.
Ah.
So, mit mehreren lustigen
und
Sachen.
Die Geschenke haben auch immer etwas mit dem Werk zu tun.
Ah, das ist natürlich schön. Ich sag's auch, oder?
Ja, ja.
Das ist geheim. So. Ein Morgentau-Tee. Schön, dass es gibt. War mir auch gar nicht bewusst. Toll, schwarzer Tee. Toll, werde ich gleich morgen.
Morgentau klingelt da was.
Ach so, soll ich? Ja, ja, natürlich. Also, es gibt ja diese für mich sehr zentrale Szene im Roman, wo der Protagonist dazu aufgefordert wird, den Morgentau von den Wildwiesen zu ernten und ihn dann zu trinken aus großen, glitzernden Gläsern.
In dem aktuellen Roman Heilung.
Im aktuellen Roman Heilung.
Genau.
Ah, und das kleine Helmut Kohl-Lexikon. Ja, Helmut Kohl und ich haben eine große Vergangenheit. Ich habe früher immer gesagt, er war natürlich, da bin ich aber auch kein Einzelfall, gebranntes Kind. Er hat meine ganze Kindheit und Jugend hindurch regiert mit eiserner Faust. Ich habe ja mit meiner Band auch ein Lied gehabt, Helmut Kohl,
ja.
Das so hieß. Und dann fing ja mein erster Roman, die Geschichte eines einfachen Mannes, mit einer großen Kohl-Erinnerung an.
Genau.
Also der Protagonist.
Und du seid wahrscheinlich gleich alt dann?
Wer?
Der Protagonist und du.
Des ersten Buchs?
Ja.
Ja, ungefähr. Ungefähr schon.
Genau, das ist sehr lustig, weil die Hauptfigur in dem Roman die Geschichte eines einfachen Mannes einsetzt während seiner Schulzeit, als Gerhard Schröder dann doch nach 3000 Jahren Kohl-Regierung die Macht übernimmt. Und die Hauptfigur das ganz schmerzhaft erlebt, weil er wahrscheinlich offenbar der einzige Helmut Kohl-Verfechter in der Schülerschaft gewesen ist. Und ja, das wird als sehr lustig, sehr lakonisch beschrieben. Meine Frage wäre natürlich, da du ja in der Zeit auch zur Schule gegangen bist, war das wirklich in Ansätzen jedenfalls so eine Stimmung an deiner Schule in Bochum, wo du warst?
Also die Stimmung, die ich da beschreibe zu Beginn des Romans, dass dieses Ganze, das ist ja eine Vorstadt in Bochum, war wirklich, ich weiß es noch genau, am Tag nach der Wahl, an dem Montag, in einem solchen Jubeltaumel. Ich weiß noch, das war bei mir, das erinnere ich noch genau, die Lehrer haben uns eingeschworen, zumindest die etwas jünger waren, die älteren Lehrer waren wahrscheinlich vielleicht auch Unionswähler, Beamte, das wäre jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, aber die jüngeren Lehrer, das weiß ich noch genau, waren wirklich an diesem Tag wie elektrisiert und schworen uns ein auf eine blühende Zukunft. Und ich war da sehr skeptisch, damals auch schon, aber eher jetzt auch aus so einer generellen Anti-Haltung. Also ich war einfach so, alle sind dafür, bin ich, da muss ich jetzt dagegen sein. Und ich habe wirklich witzigerweise gestern aus meinem Regal, so diese alte Abiturzeitung rausgeholt. Ich schwöre, es ist über Zufall gewesen. Und blätter so drin rum und schaue mir dann die Charakterisierung von mir an. Und da stehen dann sehr viele negative Sachen. Aber da steht eben auch CDU-Wähler drin. Und
wobei das für dich gar nicht so eine wilde Bedeutung hatte.
Ich hatte auch gar keine Ahnung von Politik. Das interessierte mich eigentlich auch gar nicht. Ich wusste nur, diese generelle Aufbruchsstimmung, die ist mir nicht geheuer. Und da muss man sagen, rückblickend, damals wurde ich verteufelt, jetzt muss man sagen, wer dem Land es besser bekommen, hätte Kohl noch ein fünftes Mal gewonnen. Und das mag ich jetzt gar nicht wegen irgendwie wie Schröder, das ist mir alles ziemlich egal, aber die Agenda 2010 und so weiter, da bin ich ja als alter Sozialdemokrat, weiterhin halte ich das für die Grundsünde der Bundesrepublik, und da hätte Kohl sich wahrscheinlich nie getraut.
Nee, und ich glaube nicht, weil er sich eben mit genau den Menschen, die es betrifft, nicht verscherzen will. Achso, ja, wir müssen für Judith noch kurz, Judith ist in Bayern aufgewachsen, also Helmut Kohl müssen wir kurz erklären, das ist sozusagen der Franz Josef Strauß von Deutschland, nur dass du so eine Vergleichsgröße hast. Dann habt ihr nicht mitbekommen wahrscheinlich Helmut Kohl in Bayern damals, aber dass ihr das so ungefähr vorstellen kannst. Ja, war auch so ein Schock dann.
Das war, wir haben frei bekommen für das Begräbnis.
Nein.
Das weiß ich noch.
Tatsächlich?
Mein Gott.
Ich dachte mir, in welchem Land lebe ich, dass wir schulfrei bekommen für das Begräbnis von Franz Josef?
Also aber aus Freude. Nein, Staatstrauer natürlich.
Aus Staatstrauer.
Also ich bin ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Da hatten wir als vergleichbares Ereignis wahrscheinlich den Tod von Uwe Barschel oder auch den ganzen Skandal mit den Betrügereien, die da gelaufen sind, und dann eben der Tod in dem Hotel in der Schweiz und so. Also da weiß ich nur, dass das Schleswig-Holstein total gesprengt hat im Grunde. Also
da hatte ich habe auch mal einen Song über Uwe Barschel gehabt.
Nein.
Der hieß Wir werden alle nicht ernst jünger. auf dem die Songzeile kam aber von Benjamin von Stuttgart-Barre, der hat damals gesagt, schreibt doch mal einen Song mit dem Titel Wir werden alle nicht ernst jünger. Und in dem Song ging es so wenig um Ernst Jünger, wie es um Uwe Barschel ging, so wie es in dem Song über Helmut Kohl auch nur sehr bedingt über Helmut Kohl
geht. Was ist eigentlich bist du noch aktiv Musiker oder ist das war das mehr eine
Band Susanne Blech?
Ja, meine Band Susanne Blech, die offiziell, sage ich immer, sie wurde nicht aufgelöst.
Also.
De facto existiert sie aber nur noch formell. Die Band hat sich also getrennt in dem Sinne, dass wir jetzt nicht mehr live spielen würden mit der großen, wir waren ja 6 Leute und ein Produzent und so weiter. Und ich habe aber 2021 nochmal eine neue Platte rausgebracht mit Sebastian Mayer, der Ursprungsproduzent.
Schöner Titel, Die innere Sicherheit.
Die innere Sicherheit hieß diese EP nochmal. Eigentlich die schönste, die wir hier gemacht haben, einfach auch hörbare Musik, so schöner Dream-Pop-artiger Gesang von einer intakten Welt. Und meinem Freund Tilman Mühlenberg, mit dem ich auch ein Institut betreibe. Und wir haben nochmal eine neue Platte gemacht und das war eigentlich sehr schön. Ich bin auch bereit, nochmal eine zu machen, aber da braucht es jetzt einfach mal ein bisschen Zeit.
Aber sag mal, du hast gesagt, du hast jetzt ein Album Die innere Sicherheit, ein Song Helmut Kohl und Uwe Barschel und sagst trotzdem, du bist kein politischer Mensch?
Naja, also damals als 18-Jähriger, und ich war ja 18, ich war eben noch nicht mal 18 bei der Bundestagswahl 98, ich durfte nämlich gar nicht wählen.
So genau.
Anders als der Protagonist Oder ich weiß gar nicht. Nein. Ah, nee, er durfte auch nicht viel. Genau. Ja, genau.
Du musst deine eigenen Bücher mal lesen.
Ja, also ich.
Das beschreibt er auch tief traurig, dass er eben aufgrund eines historischen, es wird ganz pathetisch,
genau.
Also er selbst drückt das pathetisch aus.
Ja. Ja, er ist sehr pathetisch. Stimmt, genau. Ich durfte damals nicht wählen, war damals relativ unpolitisch. Jetzt interessiere mich schon, aber das mache ich alles mit mir selbst aus.
Es gibt ja tatsächlich ein paar Parallelen zu deinem Leben. Mit der Hauptfigur. Das mit dem nicht wählen dürfen, als um Kohl doch noch an der Macht zu halten, das haben wir schon geklärt, das ist gleich. Aber du hast ja auch ähnlich lässige Fächer studiert. So in etwa wird es ja beschrieben in einem Roman. Alles, wofür man keine C brauchte, hast du dann ja auch gemacht. So gesehen hast du schon ein bisschen aus deinem Leben geschöpft um den Roman.
Ja, also beim ersten Roman habe ich einfach den faulen Weg genommen und dann so entlang meiner Biografie geschrieben, der Verlag hat sich's auch sehr gewünscht. Er hat gesagt, Herr Kaleiter, Sie haben doch so viele lustige Sachen gemacht. Schreiben Sie es doch mal auf. Und dann habe ich gesagt, naja, aber so einen autofiktionalen Roman, einfach nur so wollte ich nicht. Ich wollte es dann schon zu was anderem transformieren. Und das ist ja jetzt so ein märchenhafter Schelmenroman geworden. Genau, aber ja klar, ich habe sozusagen, bin so die Etappen, die ich selbst auch kannte, bin so abgegangen und habe aber versucht, natürlich das in was anderes zu verwandeln und auch was viel Gefährlicheres. Und also geschehen da ja auch allerhand unerhörte Dinge. Und vielleicht will ich hoffen, so schlimm war es dann bei mir nicht. Aber in der Fiktion freue ich mich immer, wenn es dahin geht, wo es gefährlich wird.
Und das Lustige ist ja, dass dass du eigentlich gar nicht so die Roman-Autor-Karriere, die ihr vorgestellt hattest, habe ich einem Interview entnommen.
Du wolltest nie Schriftsteller werden.
Genau.
Das habe ich gesagt.
Weil ja, nein, also nicht.
Von wann ist das Interview?
Es war nicht mein Lebensziel, Schriftsteller zu werden.
Genau. Und du wolltest.
21 Jahre.
Der Aufhänger waren ja, du hast ja Kolumne geschrieben für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ja. Und die fand der Pieper Verlag so lustig, dass er auf die zugekommen ist. Das war mit der Aufhänger.
Ja, das war noch ein bisschen früher. Ich hatte in der FAS einen großen Text geschrieben über meine gescheiterte Karriere als Musiker.
Okay.
Das war der Anfang. Da habe ich so einen launigen Text drüber geschrieben, was für eine katastrophale Biegung und Wendung mein Leben genommen hatte, als ich mir eingebildet hatte, Musiker zu werden. Und den Text fand dann der von mir sehr geliebte Pieper-Lektor Hannes Ulbrich, mit dem ich jetzt die beiden Bücher gemacht habe, den ich wirklich sehr verehre, dem ich extrem viel verdanke, weil ich wusste ja nicht, wie man einen Roman schreibt. Er hat mir das alles beigebracht. Ach. Und er sagt dann immer so und so, und dann mache ich das wirklich genauso, wie er es sagt.
Was hattet ihr denn beigebracht? Das ist ja interessant.
Naja, dass man nicht schwafelt, dass man nicht die Sachen so lang und breit in den Köpfen der Leute stattfinden lässt, sondern dass man einfach mal in die Action kommt, ins Handeln, die Figuren. Sehr, sehr praktisch und kann ich auch jedem nur raten, lasst eure Protagonisten nicht so viel nachdenken. Man ist wahrscheinlich kein Thomas Mann, der 10 Theorien ausgefeilt gleichzeitig in der Luft halten kann in Gesprächen zwischen den Protagonisten. Dazu reicht es bei mir jedenfalls nicht. Also müssen die Protagonisten ins Handeln kommen, in die Szenen.
Das ist aber ein lustiger Übergang zu dem neuen Roman Heilung, weil da wirst du ja mit Thomas Mann sogar verglichen.
Genau, ständig kommt mir unter, wenn ich Rezensionen sehe über den Roman Heilung, erschienen auch im Pieper Verlag, du wirst verglichen mit Thomas Mann Zauberwerk. Ich fand's überhaupt nicht, aber...
Finde ich auch nicht.
Nicht, weil es kein guter Roman wäre, sondern weil es einfach doch unterschiedliche Kisten dann noch sind.
Ich habe den Zauberwerk damals nicht gelesen. Ich mag auch Thomas Mann nicht, der ist mir viel zu bourgeois. Ich fand, also was bedeutet dir Stand so? Dein erster Roman handelt ja auch so vom sozialen Status.
Weil die Hauptfigur da ein Arbeiterkind ist und versucht, auch groß rauszukommen.
Versucht, groß aufzusteigen, ja.
Was bedeutet dir das? Ist das ein Thema für dich?
Also literarisch unbedingt. Hinter dem ganzen Thema verbirgt sich ja immer der Wunsch des Menschen, in Zusammenhänge zu kommen, die größer sind als er selbst. Also die meisten Menschen, die ich kenne, oder vielleicht gibt es nicht jeder zu, aber natürlich träumt jeder davon. Nicht jeder ist schon zu viel gesagt, aber es ist, glaube ich, kein ungewöhnlicher Traum des Menschen, den eigenen Verhältnissen zu entfliehen und hinauszuwachsen. Das ist ein sehr amerikanischer Traum. Ja, also ich glaube jetzt gar nicht, dass ein amerikanischer Traum ist. Das ist ein sehr individueller Traum, sehr menschlicher Traum. Und das ist natürlich auch sozusagen literarische Geschichte schlechthin. Madame Bovary wünscht sich auch ein anderes Leben und so weiter. Da geht's halt. Alle wollen sich verwandeln und ausbrechen. Der Werther, gut, er ist einfach nur verliebt, aber letztlich wünscht er sich auch ein anderes Leben. Für mich, ja, also das Bourgeoise war mir bei Thomas Mann nie ein Dorn im Auge. Ich wollte als junger Mensch, eben auch als ich da noch mich in diesen CDU-Wähler hinein imaginiert habe, wollte ich schon auch immer zeigen, dass ich irgendwas Besonderes bin und sozusagen auch so eine Fassade vor mich bauen. Das ist natürlich immer noch so, aber damals war es halt noch ein bisschen plump. Aber das fand ich immer ganz anziehend und nicht abschreckend. Und ja, also die Stand und Klasse, mein Freund Christian Baron, der damals ist gut, vor ein paar Jahren mit einem Mann seiner Klasse ja sehr erfolgreich wurde, der sehr ein guter Freund von mir ist. Er sagt immer, Timon, wir beackern dasselbe Feld aus unterschiedlicher Richtung kommend. Und so würde ich es vielleicht auch, das stimmt vielleicht zum Teil.
Man spricht ja auch von Klassismus inzwischen in unserer Gesellschaft.
Ja, aber da bei so einem Begriff wäre ich immer vorsichtig, weil ich glaube, das Problem, jetzt zitiere ich nur, ich habe selbst immer so wenig Ahnung, aber da zitiere ich meinen Freund Wolfgang M. Schmidt, der sagt, Klassismus, das Problem von armen Leuten ist nicht, dass sie schlecht behandelt werden, das Problem von armen Leuten ist, dass sie kein Geld haben. Ja. Und Klassismus tut immer so, als sei die Wortwahl das Problem. Da würde ich sagen, ja, das leuchtet mir ein, das sage ich jetzt einfach auch so.
Ja, da ist was dran, auf jeden Fall.
Hat das auch ein bisschen was mit deinem Leben zu tun? Du hast ja, nachdem die Band sehr erfolgreich war,
naja,
Habt ihr euch die Bude eingeladen, ich weiß nicht, vor 10 Jahren ungefähr?
Ja, also sehr erfolgreich ist, so habe ich immer getan.
Aber du hattet viele
naja, schon.
Konzerte und so. Und dann auf einmal gab es den großen Bruch und du hast dich selbst gezwungen gefühlt aufzuhören und wurdest dann in einer Galerie der General Manager, wo du gesagt hast, das war nichts anderes als Hausmann.
Genau, ja. Also reden wir jetzt von dem Protagonisten in dem Buch oder von mir. Ja, also ich war, genau, es sah mit der Musik so aus, als würde es ganz erfolgreich werden können, so um das Jahr 2010, 11, 12 auch unbedingt. Und dann kamen so die Manager und Booking-Agenturen und so und große Plattenfirmen. Und dann das dritte Album kam dann auch so größer raus, ist aber einfach wahnsinnig gefloppt. Und dann spielt man noch so eine Ochsentour, spielt 40, 50 Konzerte im Jahr, das Geld, nichts bleibt hängen, man muss die Gage noch durch 6 teilen und man wird einfach wahnsinnig arm. Und dann so 2014 habe ich gedacht, nee, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Ich habe ja immerhin studiert, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben mit allem. Das kann ich, da war ich auch schon 34. Also jetzt kann doch nicht mein Leben so traurig zu Ende gehen. Ja, und dann habe ich das sozusagen gesagt, ich mache hier mit der Band nicht weiter. Ich muss fliehen und habe neu angefangen und war dann halt Hausmeister 2 Jahre lang in einer Kunstgalerie und habe da morgens aufgeschlossen um 8 und um Mitternacht zu, es waren immer so 14 Stunden, 16 Stunden Tage, habe ich rückblickend das Gefühl, und bin aber ganz aufgegangen in dieser Arbeit, weil ich dachte immer so, das ist jetzt einfach die Strafe für diese vielen, vielen glücklichen Jahre davor, jetzt wird zurückgezahlt.
Okay.
Ja. Und so habe ich es dann auch in den Roman geschrieben.
Und dann hast du irgendwann auch dieses Magazin der Galerie König geschrieben. Oder Artikel darüber?
Ich wurde dann irgendwann befördert, weil man doch merkte, ja, vielleicht kann der Mann ja doch mehr als die Toiletten putzen und die Bierkästen herumschleppen etc. Und wurde dann, ja, befördert zum Chefredakteur dieses Magazins und habe das dann auch nochmal 2 Jahre lang gemacht.
Bist du dann so zum Schreiben? Oder?
Ja.
Ich glaube dir nicht ganz, dass du sagst, du wolltest nicht Schriftsteller werden.
Ich sage ja immer, meinen allerersten Text habe ich im Feuilleton der FAS publiziert. Es stimmt irgendwie auch, ja, ich hatte vorher so ein bisschen beim Freitag geschrieben, dass ich wollte, nein, also an dieses Zitat erinnere ich mich jetzt gar nicht so ganz genau. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich so gemeint habe in dem Moment, aber ich hatte zumindest nicht ganz früh diesen Wunsch, Schriftsteller zu werden, habe auch nie was dafür getan. Aber dann so, als ich merkte, mit der Musik läuft's nicht und dann, als ich da dann der Hausmeister war, habe ich mir schon gedacht, naja, jetzt vielleicht doch nochmal so Feuilletonist werden, weil das habe ich ja immer so gern gelesen, auch im Studium und dann auch so wie in meiner Zeit und war dann so ein richtiger Feuilleton-Narr und dachte, das wäre schon das, was ich gerne machen würde, aber jetzt mit 35 wahrscheinlich etwas spät einzusteigen. Und dann hat es ja doch geklappt.
Mhm. Wollen wir vielleicht doch nochmal was hören, dass wir, damit wir ein bisschen in der Chronologie bleiben, vielleicht magst du tatsächlich aus deinem ersten Roman etwas lesen und dann schwenken wir aber doch zu dem aktuellen Roman. Aber weil der erste Roman, ich finde, der ist auch schon so klasse geschrieben und teilweise so lakonisch und es macht einfach Spaß, den zu lesen. Vielleicht können wir eine kleine Kostprobe.
Ja, oder vielleicht lese ich einfach, den Beginn.
Ja.
Da ist doch eigentlich auch schon alles klar. Ist auch
lustig.
Also jetzt aus der
Geschichte. Ja, ja.
Genau.
Kapitel 1, wie alles begann. Das habe ich so ewig nicht mehr vorgelesen. Zu Tode betrübt und von allen Göttern verlassen, fuhr ich am Morgen des 28. September 1998 wieder in die Schule. Kalt war es draußen, noch dunkel und windig. Und ich saß, tief in mich zusammengesunken, von meinem jungen Leben so bitter enttäuscht, ganz vorn im dahinfahrenden Bus und ließ meine Stirn gegen die beschlagene Scheibe fallen. Wie konnte es nur so weit kommen, fragte ich mich. Und wie würde es jetzt für uns alle nur weitergehen? Ich starrte hinaus ins Nichts, in die herbstliche, regnerische Tristesse einer Ruhrgebietsvorstadt, die mir nun bleiern und menschenfeindlich erschien, und ahnte bereits, wie dieser Tag für mich weitergehen würde. Sie würden mich zum Gespött der Schule machen, so viel war sicher. Und obwohl der Dieselmotor des Omnibusses fast gewalttätig laut unter meinen Füßen grollte, so dass ich von den Gesprächen der mir größtenteils unbekannten Menschen nichts mithören konnte, fühlte es sich schon in dieser frühen Stunde des Tages so an, als würden sie alle mich anstarren, ihre Nasen über mich rümpfen und mich verlachen. Die Schüler aller Klassen rannten wie wild geworden über die Gänge und den Hof, die Treppenhäuser hoch und runter, hin und her und wedelten dabei mit ihren SPD-Fähnchen. Das ganze Gymnasium hatte sich nach den vergangenen Wochen und Monaten endgültig in eine rot-weiße Trutzburg verwandelt. Trunken, in bis dato nicht gekannter Glückseligkeit, und ich versuchte, mir bloß so unbemerkt wie möglich meinen Weg zum Klassenzimmer zu bahnen. Von dem Moment an, da sie mich erblickt hatten, schütteten sie ihre Häme über mir aus. Über mir, dem unverbesserlichen, ewig gestrigen, dem einzigen Menschen an dieser Schule, vielleicht in der ganzen Stadt, der bis zum Schluss an einen letzten großen Sieg von Helmut Kohl geglaubt hatte, der seinen historischen Fehler bis zur allerletzten Sekunde nicht hatte einsehen wollen, der vermutlich noch nicht einmal jetzt verstand, wie falsch er gelegen hatte. »Wir haben es dir doch gesagt«, rief da eine eigentlich so hübsche und liebe Mitschülerin, die ich lange Zeit heimlich begehrt hatte, in meine Richtung. »Siehst du es endlich ein? Du stehst auf der falschen Seite der Geschichte«, brüllte eine weniger schöne. »Das Spiel ist aus«, kreischte mir ein hagerer Junge entgegen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ihre Stunde war gekommen. Jetzt war der Moment, mit dem Finger auf mich zu zeigen und mir ihren Triumph erbarmungslos unter die Nase zu reiben. Ich verstand ihre Motivation. Ich hätte es vermutlich nicht anders gemacht. Und doch schmerzte mich jedes einzelne ihrer Worte sehr.
Sehr schön, sehr schön. Ja, es ist so lustig wie auch tragisch, weil es ist ja wirklich so passiert. Und naja, offenbar hast du...
Naja, das wirklich so passiert, würde ich sagen, ist nicht das Tragische daran.
Also, nein,
aber ja, es ist ein gebrochener junger Mann,
genau,
der erstmal mit gerade 18 wird und nicht weiß, was die Zukunft bringt.
Und er stolpert dann weiter durchs Leben. Es geht dann um sein Studium, einen Spanienaufenthalt, wo er sich verliebt und dann wieder abhaut. Und also es ist, er bleibt immer in so einem seltsamen Schlingerkurs die ganze Zeit. Und das ist halt auch lustig.
Weil ihm natürlich aber auch in dieser Zeit und in seiner ganzen Jugend erzählt wird, es wird alles schlechter. Die Chinesen kommen, es gibt keine Ausbildungsplätze, alles wird schlimm, ihr müsst den Gürtel enger ziehen. Und darauf, so ist so ein bisschen meine Wahrnehmung auch, wird er halt zu einem absoluten egomanischen Selbstbehaupter.
Ein bisschen Narzisst sozusagen.
Ja, Narzisst, klar. Das ist wohl auch schon angelegt, weil er war ja auch schon in seiner Jugend angeblich so schön und besonders und
genau, gut im Sport. Genau, das stellt er gerne raus.
Ja. Bei dem Bundesjugendspiel. Ja, aber und dann am Ende, es endet halt in einem fensterlosen Zimmer als Hausmeister. Das ist geblieben vom Traum der Schröder-Jahre sozusagen, wenn man es so will. Er hatte davor gewarnt.
Ja.
Aber ist gut, es wäre wahrscheinlich auch anders übel ausgegangen, aber da liegt er.
Genau. Also es liest sich halt sehr, sehr launig und es ist auch ein bisschen so ein Generationenroman, ne, weil das ja auch eben genau mit diesen politischen Ereignissen zusammenhängt und mit der wirtschaftlichen Stimmung und so. Von daher ist also ein bisschen die Frage, ob das, ich weiß nicht, hast du Feedback bekommen, ob das auch so 25-Jährige gelesen haben? Für die ist es natürlich auch interessant, aber das erste Kapitel triggert natürlich nicht so, wenn man jetzt Helmut Kohl nicht so erlebt hat, ist der...
Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja junge Leute gar nicht verstehen können.
Die kennen das
denke ich aber nie drüber nach. Aber ja, spezielles Feedback von jungen Leuten wüsste ich nicht.
Aber auch die können ja mal
Helmut Kohl. Viel Schlechtes gehört.
Die können auch Helmut Kohl mal googeln. Also das ja. Kriegt man dann schon mit. Ich meine, ich dachte nur beim Lesen, das ist jetzt für unsere Generation wahrscheinlich witziger.
Ja.
Weil ich bin ja auch mit Helmut Kohl aufgewachsen sozusagen.
Mit dem Roman hast du schon Erfolg markiert. Also es war dein großer Erfolg. Es ging dann weiter mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis-Verleihung, zu der du eingeladen wurdest. Ja, und dann ging es weiter und innerhalb von 3 Jahren hast du dann den zweiten Roman geschrieben.
Ja, aber dieser Erfolg, hast du dich nicht ein bisschen wie im falschen Film gefühlt? Weil du hast doch wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass der, also auch bei allen Kritiken, auch total einschlägt letztlich. Ne? Auch wenn du jetzt vielleicht kein Millionär geworden bist.
Ich würde jetzt untertreiben, wenn ich sagen würde, ich war jetzt überrascht, aber nee, ich hab schon gedacht, das ist ein wahnsinnig gutes Buch. Und vor allem, es ist ja schon so, wenn man bei so einem Verlag ein Buch macht, dann sagen ja immer erstmal alle, also das haben sie.
Verlag ist jetzt nicht.
Klar. Genau. Aber so die Leute, die da arbeiten, die Verlegerin und der Lektor und die anderen sagen ja schon erstmal einem immer, das ist aber wirklich, haben sie so toll gemacht. Also so ein super Buch, was sie geschrieben haben.
Man wird also vorbereitet.
Ja, so. Und das sagen sie, glaube ich, erstmal, das gehört ja zum Job, dass man auch den Autoren Mut macht. Und da es mein erstes war, dachte ich, na, es muss also wirklich ein sehr gutes Buch sein. Und habe dann auch gedacht, dass es irgendwie schon, ich dachte, ich schreibe ja natürlich schon irgendwie für mich, aber jetzt nicht im Sinne von, mir ist das Wichtigste, aber ich schreibe natürlich für meinen Geschmack.
Ja.
Und das ist ja der einzige Maßstab, den ich anlegen kann an das, was ich schreibe. Finde ich das gut? Und ich finde es natürlich, heute, wenn ich es jetzt so lese, denke ich mir, naja, ein bisschen geschwätzig ist es schon und viele Adjektive. Aber beim Schreiben habe ich gedacht, das ist natürlich wahnsinnig lustig alles. Deswegen.
Ja, aber es ist ja der Ich-Erzähler, der sagt es ja selbst.
Genau, so. Genau. Ja, ich glaube, seine Sprache ist natürlich genau, richtig.
Genau, und zu dem passt es natürlich total gut. Also von daher ist es doch...
Also so, ja, ist überrascht. Also ich war froh, dass es so gut gelaufen ist mit dem Buch. Und man wünscht sich natürlich immer noch mehr. Es soll einfach noch erfolgreicher sein, etc.
Also ich glaube, dieses Buch ist noch erfolgreicher. Du hast innerhalb von ein paar Monaten zwei, drei Monate, die dritte Auflage.
Die fünfte ist jetzt gerade. Ja, es ist ein großer Rausch.
Wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon die siebte. Oder
ja, so. Genau. Da schlägt krass ein und es wird, ich habe keine negative Kritik gelesen. Und
du hast bei Instagram heute was erzählte Amazon-Leute.
Bei Amazon geht's heiß her. Also so es ist ja schon so, wenn so ein Buch dann auf einmal doch relativ erfolgreich wird, dann zieht man natürlich auch Leserinnen und Leser an, die jetzt vielleicht nicht so das erste Primärpublikum dafür war. Und die fühlen sich, verstehen nicht, da steht Heilung drauf und ist aber irgendwie gar keine Heilung drin.
Und das, die haben sich ja einen Ratgeber erhofft.
Ja, oder eins, was vielleicht versöhnlicher endet und leichter bekömmlich ist, aber das finde ich ja völlig in Ordnung. Also ich finde es ja interessant, das zu hören. Und ja gut, es gab viele gute Kritiken, aber
gab
ja auch andere Meinungen.
Also der Held, wie dein Ich-Erzähler, er führt eigentlich ein zufriedenes Leben. Er hat eine sehr erfolgreiche Frau, eine Künstlerin, für die er dann Sekretärsaufgaben erledigt, einfach weil sie die erfolgreichere ist. Und ganz...
Oha. Das lassen wir aber drin.
Das lassen wir drin. Ich habe eigentlich.
Das ist eine gewisse Tradition, dass Julie die Handy anlässt im Podcast, einfach weil sie so drauf steht, dass sie angerufen wird im Podcast, weil man. Dann fühlt sich wichtig da, ne? Wenn dein Handy losgeht und du eigentlich.
Ich kann nicht sagen.
Mich ruft nie jemand an.
Jetzt klingelt es gleich. Also, und sie zahlt ihn auch so ganz moderne Ehe, sie zahlt ihn auch für seine Sekretärsaufgaben. Und eigentlich steht ihm die Welt offen, nur er hat ein Problem, er hat ein enormes Schlafproblem. Er kann nicht schlafen. Und seine Gesundheit wird dadurch immer schlechter und schlechter, sodass seine Frau, die zufälligerweise so heißt wie deine Frau...
Nein. Also, nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Also, so weit würde ich nicht gehen.
Ihn einbucht in ein Gesundheitsressort namens San Vita in Südtirol. Und da wird es dann so, das ist eine Gruselklinik für mich. Mhm. Es gibt Dunkelverliese, es gibt ein Tunnelgänge. Es wird immer unheimlicher. Dieser Arzt, der Hauptarzt, ist ein sehr böser, unheimlicher Mensch. Und so wie man es auch heutzutage macht, der Protagonist bekommt ein straffes Programm. Es gibt die Forelle, es gibt Wasseranwendungen, alles toll. Und er fühlt sich aber immer zunehmend unwohler und hat einen Traum von seiner Großmutter, die ihm die oft Nazi-Lieder vorgesungen hat, und seinem Jugendfreund.
Ja, es wird so aus ihm, die Erinnerung, er wehrt sich ja eigentlich gegen alles Therapeutische. Er will ja das Problem, was er hat, dieses Schlafproblem, will er ja mit sich selbst ausmachen. Und dann wird er ja dort dann mehr und mehr gezwungen, in sich reinzuschauen, und dann kommt irgendwann ja eben so eine Erinnerung auch an, unter anderem eine Erinnerung an seine Großmutter hoch, ja.
Am Schluss kommt es zum großen Knall, und das Buch endet mit einem großen Knall, wahnsinnig gekonnt gemacht. Es ist in zwei Teile aufgeteilt, nach innen und außen. Innen spielt in der Klinik, außen mehr in der Natur, aber auch beides sind geschlossene Systeme, nämlich außen ist auch der Bauernhof seines Jugendfreundes. Darum geht es in dem Buch. Mhm. Ich kann die Parallele zum Zauberberg nicht verstehen. Das Einzige ist dieses Gesundheitsressort, was eine Parallele sein könnte, das Setting. Aber das ist auch schon alles. Ich fand es, dieser subtile Humor, der auch in dem ersten Buch ist, ist da auch wieder ironisch geschrieben.
Wir können mal zitieren aus der Zeit, um eine dieser ganz tollen Kritiken, Rezensionen mal darzubringen. Also, da heißt es, Timon Karl-Leiter geht mit seiner Übertreibungskunst, seiner szenischen Prägnanz, einer Lust an der Groteske und am Grusel, die an Klamauk grenzt, ungeheuer unterhaltsam vor. Man ertappt sich dabei, sogar an der heiter aufblitzenden Gewalt gefallen zu finden.
Ja. Das ist schon ein Bild. Freut mich, hat mich sehr gefreut.
Die treffendste Überschrift fand von einem Artikel, der das Buch beschreibt, das war vom Tagesspiegel, verloren im Achtsamkeitswahn.
Ja.
Und du bist ja hier jetzt in meiner Wohnung in Mitte. Es gibt den Kaffee mit...
Mit Mandelmilch, mit, ja.
Mandelmilch und Rohrzucker und alles Bio. Auch das ist ein Teil dieses Achtsamkeitswahns, den ich mich gar nicht verschließe.
Wir sind hier in Berlin-Mitte, müssen wir vielleicht nochmal...
Ich habe ja gar nichts gegen Achtsamkeit gesagt. Also das ist ja der, was da reingelesen wird. Aber ja, bitte.
Du nimmst, also ich finde schon, dass du es auf die Schippe nimmst. Natürlich kann man auch sein eigenes Werk nicht interpretieren, aber ich...
Das ist dann aber eine Holzschippe, oder? Irgendwie aus nachhaltig angebauten...
Von Manufaktum natürlich.
Ja, genau.
Gibt es Manufaktum eigentlich?
Ja, da würde die dann 300 Euro kosten, die
Schippe. Aber der Hype ist vorbei, oder?
Oh, nee,
wo ist denn hier Manufaktum eigentlich? Dinge. Ja. Wo ist denn hier
Manufaktum? Naja, es ist nicht mehr neu, also von da, glaube ich, ist der Hype vorbei, aber es existiert noch.
Wo ist hier die nächste Manufaktum?
Oh Gott, das weiß ich nicht.
Kudamm wahrscheinlich.
Ah, Rotterplatz. Das weißt du natürlich. Das war eine Fangfrage. Hast du es nicht gemerkt, Judith? Mann.
Da muss ich mal wieder hin. Bisschen stöbern.
Man kann gut Sozialstudien betreiben. Ja. In Hamburg war ich mal in einer Manufaktum-Filiale, ganz groß.
Es ist großartig. Bedient wahrscheinlich auch irgendwelche Sehnsüchte.
Ja.
Das ist jetzt, glaube ich, keine Übertreibung, das zu sagen.
Das ist wie so ein Spielzeugwarenladen für gut betuchte Menschen.
Ja, und vielleicht hilft es manchen, man kann ja immer auch noch schlimmere Dinge tun, und wenn es Menschen davon abhält, noch schlimmere Dinge zu tun, ist es vielleicht auch gut, dass es ein Manufaktum gibt.
Ich habe mir damals so eine 4000 Euro südfranzösische Fischerjacke angezogen oder so, nur um mal das Gefühl zu haben.
Haben die da auch, mir hat ein Freund vor ein paar Jahren so ein Lagiol-Messer geschenkt zum Aufklappen, haben die da auch? Gibt es wahrscheinlich auch.
Das ist schon fünfstellig dann wahrscheinlich.
Nee, fünfstellig sind die nicht, aber so 400, 500 Euro.
Weil ich finde den Spruch so toll. Es gibt sie noch, die
guten. Ja.
Ich finde den Spruch so genial.
Ja, aber ist auch gleichzeitig natürlich, schwingt es auch ganz mit. Ja, weil wenn man weiß, dass alles 8 Millionen Euro kostet, was man
da... Ja klar, es ist natürlich absoluter Schwachsinn, seien wir ehrlich.
Ist es halt nicht.
Nein, es ist toll, ganz toll.
Ich habe eine Fliegenklatsche von Manufaktum, die war sehr teuer.
Aus Ebenholz.
Die ist aus Holz mit einer Lederklatsche.
Aus Elfenbein. Schildpatt. Gibt's ja. Da gibt's ja noch die guten Dinge.
Also zwischen deinen beiden Romanen waren 3 Jahre. Hast du sofort dann nach dem Roman mit dem begonnen? Oder wie sieht so dein Alltag, dein Leben, dein Schreiben aus? Wurdest du dann Schriftsteller?
Na, es heißt doch immer, Schriftsteller sei man erst ab dem dritten Roman.
Ah, oh. Wer hat das gesagt? Wir haben mal recherchiert.
Ich hab's irgendwo mal gehört, keine Ahnung.
Siegfried gesagt? Unsel, Siegfried Unsel.
Ach, wirklich, ja?
Ja, wir haben nämlich schon mal einen Gast damit konfrontiert mit genau diesem Zitat. Okay, und jetzt schneidest du es selbst an, interessant.
Sehr gut, ja, dann wird es stimmen. Also einen muss ich dann wohl noch... also wie habe ich es gemacht? Ja, wie haben Sie es gemacht, Herr Hitchcock?
Eines meiner Lieblingsbücher von François
Truffaut. Truffaut, ja, genau. Ich habe es gar nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es es gibt. Obwohl, ja, ich habe mal vor vielen Jahren die Hälfte gelesen. Naja, egal. Ich wusste natürlich schon, dass ich nach dem ersten unbedingt ein zweites, weil dann, also um der Wahrheit Genüge zu tun, es gab schon einen Moment, wo ich dachte, ich wäre gerne Schriftsteller in der Weise, dass ich gerne Romane schreiben würde, am besten geschrieben hätte schon. Das wurde dann eben möglich so 2018. Ich habe es aber im Studium natürlich auch schon gedacht, aber ich wusste keinen Weg dorthin. Also jetzt ich treffe überall nur auf junge Menschen, die an irgendwelchen Schreibschulen waren. In Hildesheim und Leipzig, wie ich jetzt gehört habe.
Hatten wir alle hier schon, die Leute.
Alle waren in so Schulen und wurden da ausgebildet als Schriftsteller. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein guter Weg. Ich habe es natürlich ganz anders gemacht, aber und hätte ich wusste das damals gar nicht, dass es gibt, und es gibt es ja auch schon länger, oder?
Also, ja, Leipzig ist schon länger. Ist schon und
ich habe, also hätte ich das gewusst, hätte ich mich vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, auch so engagiert, das vielleicht zu machen, aber ich hatte nie so einen eigenen Antrieb zu etwas. Ja, ja. Und dann bin ich ja nach Madrid, habe ich auch gelebt, da habe ich auch studiert und dann bin ich ja nach Düsseldorf damals, habe da dann noch das alles zu Ende geführt mit meinen Medienwissenschaften. Dem alten Professor habe ich jetzt gerade mal einfach so in einem Anfall von absoluter dummer Arroganz so ein großes Paket geschickt, wo ich ihm einfach nur die Bücher reingepackt habe und habe gesagt, sehr verehrter Herr Professor Doktor, ich bin übrigens jetzt Schriftsteller, liebe Grüße aus Berlin und so weiter. Das war letzte Woche. Gab noch keine Antwort.
Reichen wir nach.
Gucken wir mal aus Düsseldorf. Aber allerdings kommt die Uni in Düsseldorf ja nicht so gut weg in dem ersten, ist mir dann hinterher erst eingefallen.
Irgendwas gut weg ist die Frage.
Da ist ja von großer Dilettanz die Rede an diesem Institut. Deswegen denke ich mir auch so, vielleicht war das gar keine so gute Idee. Aber ich will nochmal zurückkommen. Die Frage war ja, wie ich das zweite... Ja, und es hat natürlich lange gedauert. Ich wusste, das kann ich auf jeden Fall sagen, bei dem ersten Roman, weil ich eben so nah an der Biografie noch war, das war mir nicht so recht beim Schreiben. Das habe ich schon gemerkt. Ich wollte eigentlich gar nicht über diese Musik schreiben und so. Deswegen habe ich das alles auch abgeändert, dass es irgendwie besser ist. Ich wollte eigentlich den Roman schreiben. Also das wusste ich nicht, dass es der ist, aber ich wollte eigentlich einen Roman, der einfach in die Fiktion geht und nur in der Fiktion ist. Und deswegen ist das eigentlich der Roman, den ich schreiben wollte. Den bereue ich überhaupt nicht, den ersten.
Weil man nur dann echt das Schriftsteller ist?
Weil ich es einfach, dass ich das...
Oder weil es
nee, weil ich einfach finde, dass die Fiktion in die Literatur gehört und alles zur Biografische eigentlich mir nicht gefällt. Das ist zu einfach, es ist zu naheliegend, es ist zu es ist nicht zu wenig einfallsreich.
Aber es ist nicht weniger lesenswert, sag ich mal.
Ja, aber ich...
Aber der Reiz für dich selbst
beim Schreiben... Ja, ich möchte schon dahin gehen, wo die Dinge passieren. Es ist ja nun auch so, ich habe ja jetzt viel Drehbuch geschrieben in den letzten 3-4 Jahren.
Das ist auch
noch. Ja, ja.
Dazu kommen wir auch noch.
Und aber da ist immer das Problem. In dem Kontakt und in den Gesprächen mit den Redakteuren der Sender und Streamer und Produktionsfirmen, das können wir nicht machen, das ist zu teuer. Ist immer so, müssen wir rausstreichen die Szene. Einzelmotiv geht nicht. Hier
weil Kran du irgendwas auf dem Flugzeugträger
hast. Ja, weil es wahnsinnig teuer ist.
Und
zum Beispiel, was war denn zu teuer?
Das sind Kleinigkeiten. Das ist einfach nur, wir können nicht in das Hotel, da sind wir nur einmal. Das kostet nicht, kann die Szene nicht da spielen, wo wir jetzt schon 50% des Films gedreht haben.
Okay.
Und so sind immer diese Gespräche. Verstehe ich auch, es kostet ja alles wahnsinnig viel Geld, aber in der Literatur hat man ja diese ganzen Restriktionen nicht. Also warum, da ist es halt diese Apparatur, die dieser Typ, mit dem der Morgentau aufgefangen wird. Ich würde sagen, die funktioniert gar nicht. Kann gar nicht funktionieren, aber ich kann ja so tun, als würde sie funktionieren.
Weil sie ja nicht gebaut werden muss.
Nee, sie muss ja nicht gebaut werden.
Aber vielleicht hören wir mal was aus dem zweiten Roman, damit wir...
Ich bin gerade so am Reden, aber...
Aber ja, aber, naja, aber ich will das noch zu Ende führen, weil sonst vergessen wir es ganz. Ich 2 Jahre lang wusste ich gar nicht, was ich schreiben will als nächstes nach dem Roman. Da habe ich schon irgendwie, ich habe dann ja vieles andere gemacht, eben Drehbuch, fand aber nicht dazu. Und dann erst, der Roman sollte auch, ich habe dann sofort, die haben mir sofort einen Vertrag gegeben fürs zweite Buch, habe sofort unterschrieben. Aber dann habe ich sie lange warten lassen, eben mindestens ein Jahr, es sollte auch früher rauskommen. Und dann habe ich das am Ende, ich habe erst im März letzten Jahres angefangen, den ersten Satz. Und im Oktober war das letzte Wort lektoriert. Es ging also, es war ein einziger Fiebertraum. Und dann.
Wie viele Stunden am Tag hast du daran gekriegt?
So 4. Ich bringe morgens das Kind zur Kita. Dann ist es noch recht früh und dann gehe ich in so ein italienisches, in so eine italienische Espresso-Bar. Und der Tag ist noch so frisch.
Und da
dann,
auf Englisch den Kaffee zu.
Bestellen. Das sind Italiener, die sprechen Deutsch.
Okay.
Natürlich. Und da schreibe ich dann morgens immer so von 9 bis 12, da geht es wirklich gut. Und dann ab mittags.
Wie lassen dich da schreiben? Das ist ungewöhnlich.
Ich esse aber viel da, ich esse und trinke wahnsinnig viel. Okay. Die haben da so sehr gute getoastete Sandwiches. Und dann ist schon 12 und dann geht langsam schon der Nachmittag los, oder so morgens so 3, 4 Stunden. Und dann geht es aber schnell, wenn man einmal weiß, was passieren, also was man überhaupt erzählen will, dann kann es ganz schnell gehen.
Und hast du, wie kam es zu der ursprünglichen Idee? Hast du zu viel Shining geguckt oder?
Ja, also immer wenn der Vergleich jetzt kam mit Zauberberg, habe ich immer gesagt, naja, für mich ist es, meine Sozialisation war immer mehr Stephen King, viel mehr Stephen King als Thomas Mann. In meiner Kindheit, Jugend habe ich nur Stephen King gelesen. Ich habe das ganze Werk verschlungen. Und der Horror ist mir sehr nah, das ist mein Thema. Und ja, und klar, wenn man eine verschneite Bergklinik-Hotel, ist es natürlich das Overlook-Hotel auch für mich viel mehr als der Zauberberg. Aber ich habe dann jetzt, ich habe ja immer gesagt, und es stimmt eben auch, ich habe den Zauberberg nicht gelesen, bevor ich das geschrieben habe. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen angefangen, bin jetzt auf Seite 400 und muss sagen, es gibt tatsächlich absurde Parallelen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder nicht.
Aber also, inhaltlich halt mit dem...
Also, es gibt ja eine Zwergin im Zauberberg.
Ja.
Okay, aber ist jetzt auch nicht in jedem Roman.
Naja, die Klinik halt.
So. Die Klinik, klar. Wenn Hans Castorp einzieht im Nebenzimmer, dieses russische Ehepaar, das er dauernd beim Sex belauschen muss. Auch, also es sind keine Russen, aber naja, es gibt so Kleinigkeiten... Ja, aber nicht also das Belauschen im Nebenzimmer und dann natürlich der Schneetraum, der Fiebertraum, wo den hatte ich also wirklich nicht gelesen und wusste auch gar nicht davon und dann habe ich dieses Kapitel geschrieben und schick's halt Hannes Ulbricht, meinem Lektor. Er sagt so, naja, aber du weißt schon, dass das berühmteste Kapitel im Zauberberg dieser Schneetraum ist. Und dann habe ich gesagt, naja, aber gut, deswegen kann ich es ja jetzt nicht schreiben, so, weil es musste halt dieses Verlorengehen im Schnee dort geben in diesem Roman und dann ist es auch egal und man muss sagen, ja, Roman in den Bergen, Arzt-Patienten-Verbindung, jemandem wird eine Krankheit auch eingeredet, hat Thomas Mann auch gut gemacht.
Ja, aber der Zauberberg-Vergleich in den ganzen Rezensionen, das ist ja auch einfach ein Lob, dass du es toll geschrieben hast, denke ich mal.
Das naja, also, ist ja also viele sagen auch, dass das, also gerade wenn man so mal so liest, die Amazon-Rezension, da steht immer, also vom Zauberberg sei es, aber kilometerweit entfernt. Und stimmt gut. Ja auch.
Aber es war ja auch ganz, ja.
Thomas Mann hat ja auch kein Motto-Zitat von Patricia heißen.
Nee, genau. Wahrscheinlich nicht. Ich schon, ja.
Er wird sich auch nicht beschweren, dass es da irgendwelche inhaltlichen Überschneidungen gibt.
Seine Erben.
Ich weiß nicht, ob das Motto-Zitat, aber vielleicht etwas.
Das Motto-Zitat kannst du ja gerne lesen und ich, das habe ich mir noch nie. Ja, das Motto-Zitat vielleicht. Ja, Patricia Highsmith, weil ich die auch sehr spät für mich entdeckt habe und dann natürlich vieles verschlungen habe.
Also das Motto-Zitat heißt: Jeder Mensch trägt in seinem Inneren ein schreckliches, anderes Universum der Hölle und des Unbekannten mit sich herum. Es ist ein gewaltiger Abgrund, tiefer als der tiefste Krater der Welt, dünner als die dünnste Luft, weit hinter dem Mond.
Tja, eben, so ist der Mensch. Ich lese mal die, ein bisschen länger vielleicht als als von dem anderen Buch, die Bärenjagd vor. Also der Protagonist ist ja jetzt schon ein paar Tage in dieser Klinik und wird da von Professor Trinkel ja mehr und mehr dazu genötigt, jetzt mal Introspektion zu betreiben, mal in sich hineinzuhorn. Und er macht schon so erste Fortschritte, aber er wehrt sich immer noch sehr und will doch nicht sich in die Karten schauen lassen, weil er vielleicht, würde ich vielleicht annehmen, auch so weiß, dass da nichts Gutes schlummert. Jetzt sagt er ja, jetzt gerade wurde er, ist er erwacht aus so einem, er war da stundenlang eingesperrt in seinem dunklen Zimmer, wo er dann auch sich zum ersten Mal an seine Großmutter erinnert. Danach weint er in den Armen des Professors und am nächsten Tag sagt der Professor so, jetzt machen wir mal ein bisschen Action. Und dann, er ist gerade in seinem Zimmerchen, in seinem schönen Chalet. Es klopft und Professor Trinkel wartet auf einer Schneeraupe sitzen und Arnim, dieser Zwerg mit nur einem Arm, die beiden holen ihn ab und es geht zur Bärenjagd. Arnim fuhr los. Hinter ihm saß der Professor und dahinter ich. Einer hielt sich am anderen fest. Jetzt schnarcht der Hund, sehr schön, es geht ja um Schlafen. Ja. Nach einer 10-minütigen Fahrt durch den dichten Wald erreichten wir eine Lichtung und hielten unmittelbar vor einem Hochsitz. Von hier aus hatte man einen Blick über das gesamte Gelände des San Vita, das in der Sohle des Hochtals lag. Im Hintergrund die fast 4000 Meter in den Himmel ragenden Spitzen der Ötztaler Alpen, davor die zu einem malerischen Bergdörfchen arrangierten Holzhäuser und ringsherum die mal dichten, mal lichten Nadelwaldgruppen. Von hier oben wirkte das San Vita wie das perfekte Idyll, wie die geheime Zuflucht einer Gruppe glücklicher Auserwählter. Ein Ort so schön und rein, dass er augenblicklich Beschützerinstinkte weckte. »Ich bin jeden Tag hier«, sagte Trinkel. »Es ist Teil meines Jobs, mindestens genauso wichtig wie die Arbeit mit meinen Gästen.« »Ein schöner Ausblick«, sagte ich anerkennend. »Oder?« Wir waren beide abgestiegen und Trinkel nahm ein zweites Gewehr vom Schneemobil, das er nun mir reichte. »Ich weiß nicht so recht«, sagte ich. »Nur fürs Gefühl«, antwortete Trinkel. »Bitte, ich bitte Sie.« Ich nahm das Gewehr entgegen und wog es in meinen Händen. Es war schwerer, als ich angenommen hatte. »Schnallen Sie es sich auf den Rücken, so wie ich«, sagte Trinkel. Dann setzte er seinen Fuß auf die erste Sprosse. »Auf geht's!« Ich wartete, bis er oben war. Erst, als er mir von oben noch einmal bedeutete, ihm nachzukommen, begab auch ich mich auf die Leiter und hörte, wie Arnim davonbrauste. »Es ist ein wenig eng hier oben. Normalerweise bin ich allein, aber wir zwei kommen schon zurecht. Machen Sie es sich bitte so bequem wie möglich. Es kann ein Weilchen dauern.« Wir standen nebeneinander und ließen unsere Blicke schweifen. »Passen Sie auf!« Trinkel deutete mit seiner rechten Hand in die Ferne. »Sehen Sie, dort hinten sieht man es am besten. Diese feine Linie, die sich durch die Landschaft zieht. Schauen Sie genau hin.« Ich kniff die Augen zusammen, erkannte aber nicht, was er meinte. Dann nahm Trinkel sein Gewehr zur Hand, schaute durch das Zielfernrohr, drehte daran herum und reichte es mir. »Der Zaun?« fragte ich nach ein paar Sekunden. »Ganz genau, der Zaun«, sagte Trinkel. »Von hier oben können wir 85% der Zaunanlage überblicken. Um die übrigen 15% kümmert sich Arnim.« Ich nahm das Gewehr herunter und erkannte die Linie nun auch mit bloßem Auge. Das gesamte Gelände war weiträumig umzäunt. »Er ist 4 Meter hoch«, erklärte der Professor. »Das Problem ist nur, es kommen immer wieder Löcher rein.« »Wie das?« »Bären.« Trinkel konnte seinen Abscheu nicht verbergen. »Es sind die verdammten Bären. Diese Viecher tun alles, um hier hereinzukommen. Und genau das müssen wir verhindern.« Trinkel hielt das Gewehr fest umklammert. Seine Hände krallten sich um den Lauf und den Schaft, um seine Augen spielte etwas Feuriges. »Los, nehmen Sie Ihr Gewehr«, sagte er. »Und wenn Sie einen Bären sehen, der sich am Zaun zu schaffen macht, wenn Sie überhaupt einen Bären sehen, dann knallen Sie ihn ab. Haben Sie schon einmal geschossen?« »Nein.« Trinkel ließ sein Gewehr sinken und wies mich in die Bedienung der Waffe ein. »Sehen Sie ganz leicht. Sie können das Ziel gar nicht verfehlen.« Etwa eine halbe Stunde lang suchten wir mit den Fernrohren das Gelände ab. »Haben Sie schon einen entdeckt?« fragte Trinkel nach einer Weile. »Leider nicht«, sagte ich, verschwieg aber, dass ich mich in Wahrheit davor fürchtete, abdrücken zu müssen. Und doch wollte ich, dass Trinkel glaubte, dass ich die Aufgabe ernst nahm. »Da«, zischte er plötzlich, »sehen Sie, auf 2 Uhr.« Es dauerte, bis ich die Stelle durch das Fernrohr gefunden hatte. Eine große Bärin war gerade im Begriff, mit ihren Pranken ein Loch in den Zaun zu reißen. Hinter ihr warteten, ungeduldig herumtollend, 2 tapsige kleine Jungbären. Ich sah, wie das Loch immer größer wurde, wie das Tier seinen wuschigen Kopf in den Maschendrahtzaun bohrte und sich darin verbiss, als hinge sein Leben davon ab. »Wer will zuerst?«, fragte Trinkel. Ich wurde nervös. »Ist es nicht verboten, Bären einfach so abzuschießen?« Er nahm das Gewehr noch einmal herunter. »Verboten? Ich meine«, sagte ich, »stehen Bären nicht unter Naturschutz?« Der Professor lachte höhnisch. »Ich sage Ihnen jetzt mal was, mein lieber Freund. Diese Bären, die Sie so schützens- und liebenswert finden, vermehren sich hier seit Jahren wie die Ratten. Es ist milder geworden, gerade in dieser Höhenlage.« Ich schwieg. Auf keinen Fall wollte ich ihm gegenüber noch einmal widerwillig erscheinen. Und ich sage Ihnen noch etwas. Dass hier jemand steht, Tag um Tag, und nach dem Rechten sieht, einer, der darauf Acht gibt, dass der Zaun intakt bleibt, damit diese Raubtiere nicht zu uns in San Vita kommen, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns am knisternden Kaminfeuer den wirklich wichtigen Fragen widmen können. Verstehen Sie das? Und Sie fragen mich, ob das verboten sei. Trinkel beruhigte sich wieder und legte das Gewehr an. Wissen Sie, sprach er ganz deutlich, gleich in der zweiten Woche kam es hier zu einem Zwischenfall. Ich möchte nicht ins Detail gehen, ehrlich gesagt, aber es war sehr unappetitlich. Ist dabei etwa ein Gast zu Schaden gekommen? Nein, nein, kein Gast zum Glück, sagte Trinkel. Ruhe jetzt, hören Sie zu. Also, ich schieße auf die beiden Kleinen, Sie nehmen den Großen, verstanden? Ich kann das nicht. Stellen Sie sich nicht so an, sagte Trinkel. Mit dem Sucher ist es kinderleicht. Halten Sie die Waffe nur schön ruhig. Ich spürte, wie mir das Adrenalin in den Kopf schoss. Mein Herz begann heftig zu schlagen. Ganz ruhig und einfach mitten in den Kopf. Ich zähle bis drei, sagte Trinkel. Dann schießen wir gleichzeitig, verstanden? Und im Anschluss versuche ich, das flüchtende Zweite zu erwischen. Warten Sie, rief ich laut aus und Trinkel setzte noch einmal genervt das Gewehr ab. Wir haben nicht viel Zeit. Gleich sind die drei im Unterholz verschwunden und wir müssen unsere Leute rausschicken, um sie zu finden. Der Professor war aufgebracht, fasste sich dann aber plötzlich wieder und sah mich an. Hören Sie, ich weiß, dass das nicht leicht für Sie ist, aber es muss sein. Er legte mir seine Hand auf die Schulter. Wissen Sie, was die Indianer sagen? Seine Worte klangen bedeutungsvoll. Was meinen Sie denn mit Indianer? Jetzt stellen Sie sich nicht dumm. Jedes Kind weiß, was Indianer sind, sagte Trinkel und lachte. Oder nicht? Ich nickte verhalten. Sie sagen, was ist das Leben? Es ist der Blitz eines Glühwürmchens in der Nacht. Es ist der Atem eines Büffels im Winter. Es ist der kleine Schatten, der über das Gras läuft und sich im Sonnenuntergang verliert. Aber, sagte ich nach einer kurzen Pause, doch Trinkel ließ mich nicht weiterreden. Hier drinnen ist das Leben, dort draußen wartet der Tod. Und jetzt schießen Sie, auf drei. Trinkel wartete, bis ich mein Gewehr angelegt hatte. Ich sah eines der jungen Bären um die Hinterbeine der Mutter herumtanzen, das andere wälzte sich vergnügt im Schnee. Eins, zwei, und dann krachte ein kreischend lauter Schuss durch die Nacht, durch die klare Bergluft, und dann noch ein zweiter und etwas später ein dritter. Verflucht, zischte Trinkel. Vielleicht so weit.
Jetzt habe ich diese Stelle schon dreimal gehört und jedes Mal ist es bei mir der Reflex, ich würde mir wie bei einem Film am liebsten den Ton abdrehen und einfach nur auf die Leinwand schauen, weil ich will das nicht sehen.
Ja, ich verstehe, dass das nicht schön ist.
Und der Humor ergibt sich ja auch daraus, dass es eben der Professor der Klinik ist und kein echter Jäger oder kein hauptamtlicher Jäger in dem Sinne. Und das, ja, das ist eben auch das Lustige.
Mit ja, also jetzt schrieb auch neulich jemand, wieder sind wir beim Thema bei Amazon, Achtung, Warnung, der Autor hasst Tiere, ja. Weil ja doch viele Kreaturen zu Schaden kommen, nicht erwähnt, lässt er offenbar, dass auch ein Mensch zu Schaden kommen schien. Aber ja, aber
Disclaimer,
es sind keine echten Tiere gestorben.
Ja, aber du musst doch no animals were harmed during the
writing. Ja, das wäre natürlich die Konsequenz, aber es ist natürlich Quatsch, weil also wenn Leute so empfinden, so stark, ist das ja ihr gutes Recht, aber ich würde ja sagen.
Ja, es ist einfach auch sehr filmisch geschrieben und nicht umsonst schreibst du auch Drehbücher.
Ja, es gibt aber, jetzt fällt mir gerade wieder ein, es gibt bei, wir haben ja über Stephen King gesprochen und es gab so ein Ereignis in meiner Jugend, da war ich vielleicht so 13, 14, da las ich diesen...
Wo Helmut Kohl auch schon in der Macht war, nur um das nochmal.
Da war Helmut Kohl noch in Amt und Würden und da habe ich diesen Kurzgeschichtenband von Stephen King gelesen, Frühling, Sommer, Herbst und Tod, wo auch die Kurzgeschichte von Shawshank Redemption drin ist, also hier der berühmte Film mit Morgan Freeman, na egal. Und da gibt es eine Kurzgeschichte, da steckt der Protagonist Katzen in einen Ofen und steckt den Ofen an und die Katzen sterben jämmerlich. Und ich weiß noch, wie wütend ich war beim Lesen, als ich das. Ich war so unendlich wütend, dass das darf nicht sein. Ich habe das Buch genommen, ich habe Stephen King angeschrien, meinem kindlichen Gemüt. Weiß aber natürlich jetzt, alles richtig gemacht damals, Stephen King.
Weil es sich ja so grausam
anfühlte. Weil es ja notwendig war. Genau. Also es war ja in der Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber in der Geschichte damals war es halt notwendig, dass der Protagonist so handelt. Und hier handeln die Figuren in meinem Roman eben auch aus einer Notwendigkeit der Figurenlogik heraus. Und so, da kann ich jetzt die Bären nicht schonen. Ja, Entschuldigung, aber ich habe
und seinen Segen
Frage.
Hast du.
Die Frage.
Nee, also ich finde das jetzt interessant, weil ich glaube, du hast.
Also, wegen, des, wegen der Drehbücher.
Ja, wegen ja. der Drehbücher. Also, das ist schon auch filmisch geschrieben, wenn auch die Dramaturgie vielleicht mhm. eine andere ist, die mal ein Drehbuch machen
kann. Genau, ja.
Aber du schreibst schon, oder du hast die Gabe, szenisch zu schreiben und dann den Leser sehr mitzunehmen. Siehst du da einen großen Unterschied beim Schreiben, bis auf die Produktionskosten, die wir vorher schon erwähnt haben, zwischen Drehbücher und Roman? Wie du es angehst
vielleicht? Es gibt wirklich, also vor allem bei den Projekten, die ich, bei denen ich mitgearbeitet habe, gibt es oft einfach Vorgaben, die man, also auch inhaltlicher Natur, es gibt... Also,
nochmal die Serie Sexuell verfügbar,
ja.
Das ist die neueste, in der, bei der du mitgeschrieben hast. Und dann noch Jerks mit Christian Ullmann.
Ja, mhm. also genau, ja auch von Christian. Also
genau.
Ich meine, es ist ja ein Remake einer dänischen Serie, aber
genau.
Christian Ullmann ist ja der Head-Autor. Oder
genau,
der
hat ja, das ja, ja.
Und hast du an den ersten Staffeln mitgeschrieben? Nee, oder?
Staffeln 4 und 5.
Ah, bei den letzten.
Ich kam leider dazu, als es schon nicht mehr so gut war.
Ach nee, das würde ich nicht sagen. Aber die haben natürlich schon einige wichtige Themen an Einigkeiten
ja.
durchgeprügelt. Und es blieb einfach nicht mehr so viel nach für die 4. und 5. Ja. Aber ich fand die jetzt nicht unbedingt schlechter.
Okay, gut, ja. Also, ich konnte dann nicht mehr, ich habe dann die ersten Staffeln damals sehr gerne geschaut, aber konnte dann 4 und 5 mir selbst gar nicht mehr ansehen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht gut gemacht also oder so.
Ja, aber ich fand, es ist schon grandios. Also allein
aber gut,
dieses, das in Potsdam mit der grünen Jugend oder sowas, wo wir dieses, also es ist allein,
es ja, das war schön, ja.
Wo Christian Ullmann über nachhaltiges Drehen schreiben soll, aber eigentlich nur in die
genau.
Vorsitzende stimmt. des Vereins sozusagen so ein bisschen so verknallt ist und dann enttäuscht wird, weil ihm Farid das einredet, dass sie auch Wind steht und was natürlich
stimmt.
Quatsch ist und alles Mögliche veranstaltet. Also das ist schon sehr witzig, finde ich. Also,
ja, schön. Also da war es natürlich so, man hat für, also Christian hatte mich da reingeholt, weil er irgendwie auf mich aufmerksam geworden war. Nee, stimmt gar nicht, wir kannten uns schon von, naja, egal. Jedenfalls, und da war es aber so, wir schreiben halt, oder ich schreibe für Christian halt Ideen auf und habe ihm halt ganze Bücher geschrieben und er hat am Ende halt so 10% rausgenommen und hat sich dann selbst was draus gebaut, was ja auch völlig okay ist. Aber da war er halt eher natürlich der maßgebende ja. Chefautor und auch zu Recht, wie ich sagen würde, ja. Aber es gibt eben, klar, wenn ich jetzt selbst ein Drehbuch, ich hole mir einen Stoff und hole mir Förderung rein und hole mir einen Produzenten und etc., dann würde ich im Grunde genommen genauso rangehen wie an den Stoff des Romans. Das ist klar, wenn ich den Stoff selbst entwickeln kann. Das war bislang noch nicht der Fall und deswegen muss ich mich da Themen und sozusagen, wenn ich reingekommen bin, wie zu einer Serie wie Sexuell verfügbar mit Caroline Rosales, da stand schon das Konzept, es gab Outlines für die Folgen und sie hatte mich gebeten, mitzuarbeiten und dann mache ich das und dann gibt es natürlich sehr enge Korridore, in denen man frei denken kann und das ist natürlich bei einem Roman völlig anders.
Von all den Berufen, die du bisher hattest, Hausmeister, Band, Schreiber, Magazin
ja.
für eine Galerie, Drehbuchautor und Romanautor, was hat dir bis jetzt am besten gefallen?
Ich kann ganz klar sagen, von all den Arbeiten ist das Schreiben eines Romans mit Abstand das angenehmste, weil es vor allem in den Verlagen, vor allem so einem Verlag wie Piper, der sitzt ja in München in der Georgenstraße, gleich neben dem Englischen Garten, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders und zwar so, da wird den Autorinnen und Autoren noch so suggeriert, ihr seid hier die Allerwichtigsten, euer Wort ist Befehl und wie können wir ihnen das Leben so angenehm wie möglich machen, während man in anderen Zusammenhängen ja immer auch beim Drehbuchschreiben für so große Projekte im Grunde Dienstleister ist und das ist auch gar nicht so angenehm. Und aber da, ich habe da völlig freie Hand. Also diesen Roman habe ich geschrieben, ohne dass jemals der Lektor sagen würde, ich finde, das geht aber jetzt nicht, dass der jetzt diese jungen Bären tötet oder so, oder das kann man nicht machen, sondern da gilt die Logik der Literatur, ist es gute Literatur oder nicht, und dem wird alles untergeordnet. Und das ist sehr angenehm in der Arbeit. Also es ist im Grunde befreit von allen Zwängen. Und wenn man dann noch damit reich werden würde, wäre es natürlich das Allerbeste. Aber das
kann noch passieren, wer weiß.
Also jetzt 5. Auflage, da ist schon ein bisschen Taschengeld.
Ja, ich hoffe, dem Piper Verlag geht es gut. Wenn es dem Piper Verlag gut geht, geht es mir auch gut.
Und das heißt, du kannst da einfach schreiben, was du willst. Das macht dir Spaß. Und das ist jetzt meine Überleitung zu unserem Lügenspiel. Normalerweise geht es so, dass du uns drei Anekdoten erzählst. Zwei davon sind wahr und eine ist gelogen. Du hast mir schon gesagt, du würdest das gerne abwandeln. Was denkst du übers Lügen an sich?
Mir fällt gerade ein, die beste Variante dieses Spiels wäre ja, wenn ihr mich fragt, welche Geschichten aus dem ersten Roman wahr sind und welche falsch, weil ich war nämlich vorgestern bei einer Lesung und dann sprach ich mit einer Kritikerin der SZ und sie fragte, ist es denn wahr gewesen, dass der also wir sprachen dann so, dass ich irgendwie auch in Madrid gelebt habe und sie so, und war es auch so, dass du diese arme, alleinerziehende Mutter mit Kind sitzen hast lassen mit Schulden. So. Und dann sagte ich, wäre das jetzt schlimm oder wäre das lieber? Also so könnte man das Spiel ja spielen. Ihr fragt mich, ist es wirklich so gewesen? Und ich sag, ja, aufklären will ich es natürlich auch nicht, aber.
Nein, genau, wir wollen den Roman nicht so entzaubern und das wäre jetzt ein bisschen skurril, die Handlung des Romans.
Ja, also genau, wir hatten ja darüber gesprochen, sozusagen, also mein das ist mein Prinzip des Arbeitens und auch sozusagen, da nehme ich sozusagen die ganze Arbeit an meiner Person auch so mit ein und was ich, woran ich so gearbeitet habe, auch als Musiker etc., war, die Grenze zu verwischen zwischen dem, was wahr ist und was nicht, auch an meiner eigenen Biografie, meinetwegen. Und dieses Prinzip habe ich auch extrem durchgeführt in diesem Roman eben halt, wo ich den Leuten auch nicht sagen will, also es kamen viele auf mich zu, die sagten, du kannst doch nicht diese Frau da sitzen lassen auf den Schulden. Ich so, ja, aber wenn es so gewesen war, tut es mir leid. Und wenn es nicht so gewesen war, dann ist es halt die Literatur. Und diese Grenze ist mir natürlich sehr wichtig, dass sozusagen, dass das Nebulöse.
Gibt es schon eine spanische Übersetzung? Also
nee, das hätte ich mir natürlich auch gewünscht. Aber neulich meldete sich bei mir ein Gesandter des DAAD.
Des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.
Genau. Ja. Aus heiterem Himmel und sagte, er hätte diese tolle Rezension in der Zeit gelesen und dann erfahren, dass ich mal in Madrid gelebt hätte und ob ich da damals auch mit einem Stipendium aus seinem Haus hingegangen wäre. Also einfach nur so ins Blaue gefragt und dann habe ich mich natürlich total gefreut, weil ich bin sehr häufig in Madrid, ich bin seitdem ich da gelebt habe, fahre ich da regelmäßig hin. Großer Teil von Heilung habe ich auch in Madrid lektoriert mit meinem Lektor und habe ihm das natürlich alles in so einer Glückseligkeitswolke ihm so geschrieben, ja, sie wissen gar nicht glauben, wie wichtig Madrid, ich war auch wirklich da mit dem DAAD damals und ich habe gesagt, das war jetzt nicht gelogen. Es war fast das DAAD. Das war nicht ganz. In den Roman habe ich auch DAAD reingeschrieben, habe ich gesagt, wissen Sie, glauben es nicht, dass der DAAD spielt sogar eine große Rolle in dem Roman, weil er war dann so, dürfen wir Sie als Ehemaligen hier auf unsere Seite setzen, ein großes Interview und so. Ich sagte, Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mich freue über Ihre Nachrichten. Habe gleich gefragt, haben Sie vielleicht noch ein Stipendium für Madrid? Jetzt hat er nicht mehr geantwortet, aber ja, es kam aber auch eine Abwesenheitsnotiz. Aber jedenfalls, genau, und das war, fand mich natürlich total.
Ich habe tatsächlich für den DAAD immer mal gearbeitet und genau solche Interviews dann geführt, von Menschen, die ein Stipendium hatten, genau. Oder von, keine Ahnung, Menschen aus Kolumbien, die in Deutschland sind, was der DAAD macht, das ja quasi auch rückwärts, wenn man so will.
Ah ja, genau. Ja,
Und da habe ich öfters über Ehemalige geschrieben. Also von daher wäre ich vielleicht angerufen worden dann.
Ja, also, eben. Ja, da super. Und dann und der DAAD kommt aber auch nicht gut weg in dem Buch, weil der betrügt dann ja die um das Geld und macht sie aus dem Staub auch da. Und
es ist weil er nicht wirklich studiert.
Weil er nicht wirklich studiert und so. Es ist wirklich eine einzige Mördergrube, die ich da hinterlassen habe. Und jetzt vielleicht kommen jetzt so wie der alte Professor und so. Vielleicht kommen die jetzt alle und wollen nochmal mir an den Kragen. Aber
lustigerweise, wir hatten ja unser zweiter Gast vor 2 Jahren, als wir den Podcast angefangen haben, oder vor 3 Jahren, oh Gott, das ist Dilek Güngör, die ja auch gerade wieder einen neuen tollen Roman rausgemacht hat. Die hat das Lügenspiel abgelehnt, weil sie meinte, sie lügt ja gar nicht in ihren Romanen, weil sie sagte, sie erfindet im Grunde nichts dazu. Sie schreibt das auf, was sie erlebt hat und sie meint, natürlich ist nicht jeder Dialog so in etwa, hat sie ja gesagt, nicht hundertprozentig exakt, aber grundsätzlich lügt sie gar nicht in ihren Romanen und das fand ich auch interessant. Die ist aber auch, hat ja auch als Journalistin immer gearbeitet und vielleicht fällt es einem dann schwerer zu lügen, weil man als Journalist natürlich lernt, ganz akkurat mit Fakten natürlich umzugehen.
Sehr interessant, ist definitiv nicht mein Ansatz. Ich bin da sehr, nicht sehr, auch nicht positivistisch. Ich halte es, also die Wahrheit ist ja doch meist sehr banal und langweilig. Auch so, ich habe es neulich irgendwie gedacht, jemand fragte, was ist das eigentlich, soll das alles, oder warum schreibe ich Literatur? Mit der Wahrheit, also die Wissenschaft versucht sozusagen ja Wahrheiten in die Welt zu bringen und ja, nein, etc. Und ich versuche, und ich glaube, ich würde sagen, ich sehe meine Aufgabe in der Literatur darin, etwas mehr oder Wissen in die, also die Wissenschaft will Wissen in die Welt bringen und ich will etwas mehr nicht wissen, nicht verstehen. Es gibt vieles in diesem neuen Roman, wo ich auch nicht weiß, was das bedeutet und oder wie es genau zu verstehen ist. Ich stelle mir da selbst Rätsel und will auf diese Weise eben so ein bisschen Nicht-Verstehen in die Welt bringen. Das ist, glaube ich, auch nicht falsch. Das Nicht-Verstehen muss auch wachsen.
Um Menschen zum Nachdenken anzuregen.
Ja, letztlich. Und auch auch als Demutsgeste. Was weiß man schon? Hier nach der Lektüre dieses Romans weiß man auf jeden Fall weniger als vorher.
Ja, das macht total Lust. Ich möchte nicht. Man wird aber sehr gut unterhalten dabei,
weil ja, das wäre doch schon
nachher
was.
Nicht mehr wissen,
das wäre doch sozusagen. Schon was, ja. Und ja. Da weiß mehr, weniger, das gut ist.
Aber es zwingt ja natürlich, sich mit einigen Themen zu beschäftigen. So, das bringt der Roman ja auch bei aller Lakonie und bei allem Humor, den der Roman bringt.
Den Bären töten. Das heißt, du hast auch noch nie einen Bären getötet.
Nee, ich überlege gerade.
Sag nichts, was dich ins Gefängnis bringen kann jetzt.
Ich recherchiere ja immer sehr, sehr recherchiere
relativ. Du hast wenig. Bären töten lassen für den Roman, so vielleicht.
Ich habe für ein paar Sachen habe ich mir erklären lassen, wie es funktioniert. Also ich recherchiere, für den ersten Mal habe ich es gar nicht recherchiert, für den zweiten so ein bisschen. Habe mir aber, das weiß ich noch, ich habe mir von ChatGPT erklären lassen, wie ein Kalb geboren wird und wie es schief gehen kann. Wenn das sich verkantet und wie man dann das richten muss, habe ich mir von ChatGPT erklären lassen.
Dafür haben wir jetzt die KI erfunden, damit man lernt, wie eine Kalbsgeburt schief geht. Das ist
ich
ja auch
absurd. Ja, genau. Und ich hab auch zwischenzeitlich ChatGPT Klopstock-Gedichte schreiben lassen. Es gibt ja im ersten Teil sehr viele Klopstock-Gedichte. Total für den Protagonisten unverständliche, damit kann mit Poesie kann der Erzähler nichts anfangen und habe wirklich, die Ergebnisse waren gar nicht schlecht und ich weiß gar nicht zu 100%, ob nicht in dem Roman auch ein falsches Klopstock-Gedicht drin ist. Ich kann es nicht hundertprozentig. Ich habe damit experimentiert und es kann sein, also die meisten sind natürlich klar, ich habe viel Klopstock wieder gelesen und habe dann eben sozusagen das auch damit gefüttert nochmal, dann habe ich so ein bisschen rum experimentiert. Im Zweifel kann sein, dass da auch ein falsches Klopstock-Gedicht drin ist.
Das werden dann die erzürnten Literaturwissenschaftler, die sich der nächste Woche bei dir melden, herausfinden.
Ich habe, jetzt kann ich erzählen, obwohl es auch gerade ein Geheimnis, ich habe nämlich
wir sind damals unter uns hier, also.
In der, in, als ich noch in Bochum Germanistik studiert habe, habe ich damals ein Seminar besucht über Empfindsamkeitsliteratur und viel über Klopstock gelesen damals und habe auch damals so eine lächerliche Hausarbeit geschrieben über Klopstocks Eislaufoden. Die große Eislaufszene. Hab's danach vollkommen vergessen. 20 Jahre lang nicht mehr drüber nachgedacht. Und jetzt kam es vom Schreiben aber wieder hoch, als dann dieser See da war. Und dann kam diese ganze Klopstock-Geschichte wieder hoch aus meinem Kopf. Und dann ist auf einmal der erste Teil komplett von Klopstock durchzogen. Und auch den Professor von damals habe ich jetzt, das ist so anmaßend. Der kennt mich natürlich auch. Ich habe ein Seminar bei dem gehabt. Der denkt auch, was für ein lächerlicher kleiner. Naja, und habe ich ihm das Buch geschickt. Also ohne sie hätte es diesen Roman in dieser Form nicht gegeben. Ohne diese Professor Dr. Benedikt Jessing. Ganz toll.
Grüße gehen raus.
Wirklich, Universität Bochum. Wirklich so toll, habe ich ihm auch geschickt. Habe auch noch nichts gehört. Aber ich weiß noch, dass er damals mal sagte, dass er mit Gegenwartsliteratur nichts anfangen kann. Und
jetzt vielleicht schon.
Jetzt vielleicht, ja.
Vielleicht.
Die große Geste liegt ja auch immer.
Ja, ich wäre schon. Also ich mache das so, ich will immer so, das ist auch gar kein eigener Wunsch, sondern das so, man ist ja dann, man kann ja nicht aus seiner Haut, man ist ja dann schon so, wie man ist. Ja, und meins war immer, ich wollte immer die Dinge so machen, dass sie sich am nächsten Tag dann gut erzählen lassen. Und so kann ich es jetzt erzählen und das vielleicht habe ich auch nur deswegen gemacht, damit ich es dir erzählen kann. Es ist immer so ein bisschen so, das Leben sich so vorspielen, erschien mir immer sinnvoller, als es zu akzeptieren, wie es ist.
Hat denn der Kollege Stuckart-Barre schon sein Urteil gefällt oder hat er dir schon geschrieben oder dich angerufen?
Nee, aber ich glaube, das weiß ich auch nicht. Ich habe das erste habe ich natürlich noch geschickt, hat er noch damals
was. Wie viele Bücher verschickst du eigentlich pro Woche? Das wird immer mehr jetzt.
Ja, aber damals, also noch die Rohfassung von dem ersten Roman. Okay. Ich hatte mir ja gewünscht, dass er was dazu sagt, das hat er ja auch gemacht. Das weiß ich gar nicht, wie er es fand. Nett. Nee, genau. Er sagt ja in dem ersten Zitat damals, sagt er ja, tut er gar nicht so, als hätte er es gelesen, sondern sagt nur, ja, Timon Kaleiter war so ein toller Musiker, jetzt soll er einen Roman schreiben, meinetwegen. Sowas hat er ja geschrieben, das war der Blurb. Jetzt, genau. Das habe ich ihm noch gar nicht geschickt, aber man weiß ja bei ihm auch nie, wo er gerade wohnt. Und was er so macht, jetzt habe ich gesehen, er schreibt wieder ein Buch mit Suter.
Ach nein, ach so, ja, Martin Suter, okay. Mhm.
Why not?
Ja.
Also, und da muss ich sagen, der Vergleich. Ich ziehe, also dein Schreiben oder dieser subtile Humor, das haben eben auch Suter und Stuckart-Barre, auch wenn sie dann wieder ganz anders schreiben. Ja, ich fand den Roman, also eine Wahnsinnslesempfehlung, aber das sagt ja auch, dass es in der fünften Auflage ist. Kommt noch was anderes, was nächstes?
Damit du echter Schriftsteller wirst?
Vielleicht ein bisschen schneller als
drei Jahre.
Dann bist du Schriftsteller.
Ja.
Also, wir würden dich sogar nochmal einladen, wenn ja, das kein Anreiz ist.
Ich saß heute Morgen so im Café und wusste gar nicht, was ich machen soll und habe dann so nachgedacht, was so das nächste Buch sein könnte. Ich bin jetzt gerade in so eine Phase gegangen, habe Pieper so gesagt, ja, also weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt noch eins schreibe. Ist natürlich totaler Quatsch. Ich sage das jetzt, damit die da noch ein bisschen tiefer in ihre Tasche greifen. Habe aber wirklich die Dreistigkeit besessen, vor ein paar Tagen zu sagen, so, ich weiß nicht, es war jetzt alles so anstrengend und dann wartet man da so auf die Rezension, ist so ein Nervenwrack. Also ob ich das nochmal kann. Ich glaube, die durchschauen das Spiel auch, aber das habe ich so gespielt. Aber ich werde, das macht schon...
Wir sagen es keinem weiter.
Das ist schon eine große Freude, das machen zu können. Und wenn es dann auch so Resonanz findet, ist das schon eine Form von Glückseligkeit, die man da empfindet, die kurz währt, das muss man so sagen. Wenn sowas kommt wie der Zeit, so ein Aufmacher, ist man natürlich für einige Tage wie neu geboren. Das nimmt dann so schnell wieder ab und dann denkt man so, was kommt denn jetzt als nächstes? Das ist wirklich eine ganz ganz besondere Art der Droge. Das ist und es lässt dann auch dann oft auch nach wenigen Tagen schon wieder sehr verzweifelt da sitzen und denkst so, ja, war es das jetzt schon? Also das ist absurd, aber da es ja nicht so ungesund ist, muss man es in Kauf nehmen.
Und du kannst ja für Nachschub sorgen, auch was eben dieses Glücksgefühl angeht, bestenfalls.
Ja, aber man arbeitet natürlich wirklich lang dran, dann dauert es die ganze Vorbereitung und dann wartet man auf die Reaktion und dann muss man wieder 2 Jahre warten. Das ist ja also ist ja eigentlich immer erstmal keine gute Aussicht, so dass man denkt, weil jetzt sozusagen das geht ja dann schnell, wenn so ein Buch irgendwie erfolgreich wird, schnell, dass viel Presse auf einmal kommt, weil dann doch alle irgendwie so sein wollen, wir wollen jetzt das jetzt schnell machen und nicht die Letzten sein. Und dann geht's aber, dann hört es natürlich irgendwann auch schnell auf wieder, so nach ein paar Wochen. Dann ist okay, dann sind die Bücher ja im Handel. Aber dann will man eigentlich, dass es immer so weitergeht. Aber das kann gar nicht, weil es gibt ja nicht unendlich viele Zeitungen und nicht unendlich viele Sendungen und so weiter.
Im Monat kommen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum 10.000
Bücher. Ja, es ist so Wahnsinn alles. Es ist wirklich alles der totale Wahnsinn. Und dann wird sich gewundert, warum niemand mehr so viel verkauft. Also ja, es gibt natürlich, ich weiß gerade in Leipzig bei der Buchmesse, mich auch wieder gewundert, wie viele Bücher es gibt. Dann denkt man immer, man wäre der Einzige, der gerade ein Buch geschrieben hat, aber nein, es sind ja noch alle anderen.
Verrückte Welt.
Die dasselbe wollen wie man selbst. Es ist wirklich eigentlich eine Enttäuschungsmaschine für alle Beteiligten.
Ja. Die aber trotzdem Spaß macht am Ende des Tages.
Ja, in dem Fall natürlich sehr, wenn es so angenommen wird. Aber der andere Fall ist ja auch denkbar. Also, und wäre ja auch nicht unverdient, wenn das Buch jetzt niemand gelesen hätte, kann ich auch nicht sagen, ja, ihr habt es alle nicht verstanden oder so, sondern dann muss man das ja auch akzeptieren.
Aber so ist es ja nicht gekommen.
So ist es nicht gekommen.
Fast ein Schlusswort, was wir nein.
Sind wir schon fertig? Wir haben noch gar nicht angefangen.
Wir sind schon, ich glaube, eine Stunde dabei.
Der also, Hund schnarcht. Er ist wach. Er schnurrt.
Ja. Wir müssen mit dem Hund Jenny irgendwann einen eigenen Podcast machen, dachte ich, dass wir ihn mehr zu Wort kommen lassen.
Ach, Jenny ist ein Männchen.
Jenny ist ein Mädchen.
Ein Mädchen.
Ein Mädchen.
Achso,
ja.
Toll.
Super. Vielleicht ein Hunderoman nächstes Mal. Aber
ein Hunde, ja, vielleicht ein Hunderoman. Ich habe auch gemerkt, ein Hund kommt nicht vor. Doch, natürlich. Am Anfang der Benazennenhund.
Ja.
Stimmt. Also eigentlich alle Tiere abgegolten.
Ja.
Einmal die Arche Noah durch.
Ja, sogar drei Katzen. Da gibt es sicher auch noch mal üble Rezensionen, was du mit denen gemacht hast. Aber das verraten wir jetzt nicht.
Genau.
Die sind, ja, aber die kommen ja, ihnen geht es ja vergleichsweise gut.
So, das war das Gespräch mit unserem Gast Timon Kalkaleiter. Wenn es euch gut gefallen hat, sehr gut gefallen hat, dann gebt uns doch bitte 5 Sternchen.
Das geht nämlich bei Spotify genauso wie bei Apple Podcasts und wahrscheinlich in den 3 Millionen anderen Plattformen, über die man unseren Podcast hören kann.
Und dann sehen wir uns wieder.
Genau, und wenn ihr uns was spenden wollt, es gibt einen PayPal-Spendenlink, den findet ihr in den Shownotes. Da gibt es auch viele Infos noch zu den Büchern und wie ihr sie bekommen könnt. Und ja, dann bis zur nächsten Folge.